Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Ruven Morato.
Und da sind wir wieder beim Thema Transformation, weil natürlich für die aufgekaufte Firma ist es eine Transformation. Und bei Transformationen spielen die Menschen eine ganz, ganz große Rolle. Und auch so die Gefühle, die Emotionen, ne? Was spüre ich dabei? Und ich kann dir da zwei schöne Beispiele nennen. Da geht es ja auch ganz viel um Rituale. Also ne, Leute identifizieren sich mit ihrer Firma, weil die Firma etwas für sie darstellt. Und sie gehen über die Grenzen, sie laufen, sie marschieren für diese Firma, weil sie wollen, dass diese Firma aufgrund ihrer Kultur, aufgrund was die Firma darstellt, was sie für Emotionen bietet und wie man sich mit ihr emotional bindet, was sie da spüren. Und das war bei jeder dieser Akquisitionen so. Die Leute stehen zu 100% hinter der Firma.
Hallo Ruven, herzlich willkommen bei mir im Podcast, zum dritten Mal schon.
Hallo Carolina, ja, freut mich wieder da zu sein.
Ich fange gleich an, tief reinzuspringen. Du hast in den letzten Jahren bei SAP mehrere strategische Akquisitionen und Transformationen begleitet. Ich bin mal ganz neugierig, was war die Mission dahinter? So, welche strategische Idee stand hinter der Integration von Unternehmen wie Signavio, LeanIX oder WalkMe?
Ja, also wenn man natürlich zurückblickt, dann sieht es immer nach einem großen Masterplan aus, den man irgendwie initial hatte. Offen gesagt, ganz so groß war der Masterplan, als wir vor 5,5 Jahren mit dem Thema, was wir heute Business Transformation Management nennen, war er tatsächlich nicht. Als wir damals gestartet sind, ist das Ganze entstanden aus einem Strategie-Refresh, den der Christian Klein als alleiniger CEO damals, als er den Job angetreten hat, quasi in Auftrag gegeben hat. Ich war damals seine rechte Hand, sein Chief of Staff, und hat mich gebeten, dieses Strategieprojekt zu machen. Und aus diesem Strategieprojekt, da haben wir viel mit Kunden, Partnern, Analysten und so weiter gesprochen, kam halt eben raus, dass die Richtung der SAP klar ist, ne? Cloud, ERP, AI und so weiter. Allerdings der Weg dorthin für die Kunden dann doch sehr schwierig, steinig ist, weil einfach viele Kunden sehr komplexe, sehr stark customized Systeme hatten, die 15, 20 Jahre alt waren, und die quasi zu transformieren eine Herkulesaufgabe ist. Und deswegen war so ein bisschen die Anforderung an die SAP, dass wir den Kunden auf dieser Reise mehr zur Hand gehen sollen, mehr helfen sollen. Und für uns war das initial primär dieses Prozessthema, weil von den Kunden kam das Feedback, naja, ihr müsst doch wissen, wie die Prozesse in meinen Systemen am besten funktionieren. Ihr seht es doch bei anderen Kunden, ihr müsst doch die ganzen Daten haben. Von daher helft uns doch, diese Prozesse besser zu gestalten. Wenn wir jetzt transformieren, dann wollen wir die Prozesse angehen. Und das war für uns quasi dann der Startschuss in dieses Thema hinein. Wir haben dann, wie du gesagt hast, 3 Firmen gekauft. Wir haben zunächst Signavio gekauft, Ende 2020, Anfang 2021, für dieses Prozessthema primär. Dann hat sich es aber quasi entwickelt über die Zeit, weil wir gemerkt haben, naja, das ist Transformation ist ja auch nicht nur Prozess. Ne? Wir haben als SAP natürlich die Applikationen und die Technologie bereitgestellt. Dann haben wir den Prozess verbunden, haben dann natürlich aber gemerkt, naja, es geht ja weiter. Ne? Es fehlt, auch wenn man den Prozess versteht, fehlt trotzdem noch ein Gesamtverständnis für die Architektur, ein Gesamtverständnis für die Daten, ein Gesamtverständnis für die Mitarbeiter, die quasi in diesen Rahmenbedingungen arbeiten, sodass sich dann quasi über diese Zeit dieses Puzzle ergänzt hat. Wir haben nach der Signavio-Akquisition, mit der wir sehr erfolgreich waren, dann gemerkt, dass eben dieser Aspekt, jetzt verstehe ich meinen Prozess, aber in welchen Systemen laufen diese Prozesse? Wie kriege ich denn das alles zusammen für diese Transformation? Da kam eben die Akquisition mit LeanIX dann ins Spiel, und später kam dann WalkMe noch rein für das ganze People-Thema, weil am Ende des Tages müssen ja, solange die Agents nicht komplett alles übernommen haben, müssen ja schon noch die Menschen die Prozesse in den Systemen mit den Daten umgehen und verstehen, was da passiert. Also für uns war dann jetzt rückblickend ist das Gesamtbild, dass Transformation 4 Dimensionen hat, nämlich Prozesse, Systeme oder Applikationen, Daten und eben die Menschen. Und die alle zusammenzubringen, die alle holistisch quasi aus einer Hand unterstützen zu können, diese Dimensionen im Rahmen von Transformation, um Transformation schneller, einfacher und mehr value-orientiert zu machen. Das ist quasi, war die Hauptaufgabe, die strategische Stoßrichtung, die die SAP mit Business Transformation Management vor 5 Jahren quasi losgetreten hatte. Und wir haben das, glaube ich, über die letzten Jahre sehr erfolgreich gemacht. Die Integration war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu deiner Frage. Also, weil im Endeffekt geht es darum, die Dinge zu verbinden, diese Dimensionen zu verbinden, um Transformation einfacher zu machen. Denn jede Transformation muss diese Dimensionen abdecken. Aber was wir halt im Markt gesehen haben, war, dass viele Kunden diese als isolierte Disziplin betrieben haben und quasi ihnen das Quergehen gefehlt hat zwischen diesen Disziplinen. Und natürlich, wenn ich das auf der Applikationsseite verbinde, die Datenströme da durchfließen lasse, dass ich von Prozess zu Applikation, zu den People und die Daten dadurch sehe, dann vereinfacht es natürlich Transformation in Summe. Und das war quasi unser großer Auftrag, den Kunden zu helfen, ihre Transformationsprojekte effizienter, zielorientierter und value-orientierter zu gestalten und eine Suite in Anführungszeichen bereitzustellen, die das Ganze unterstützt.
Du hast von diesen 4 Säulen gesprochen. Und die Frage, die sich die meisten Führungskräfte immer stellen, wenn sie erkennen, was ist meine eigene Struktur? Bleiben wir mal auf der Metaebene. Was ist meine eigene Struktur? Wenn du diese 4 Säulen nimmst, was ist dein Learning? Wo kann man die größten Hebel ansetzen?
Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wir haben einige Unternehmen gesehen, die sehr prozessaffin waren und dadurch sehr weit waren im Prozessmanagement mit Process Mining, bei denen dann aber in der Umsetzung der Transformation beispielsweise die Dinge dann aus der Kurve geflogen sind, weil sie quasi das in ihrer Prozesswelt isoliert betrachtet haben, aber dann die Mitarbeiter, die quasi die Prozesse betreiben, die am PC sitzen und den Procurement-Prozess ausführen, die haben diese Prozessveränderungen, die Prozessanalysen, die waren da gar nicht so eingebunden. Und dadurch ist da halt eben an der People-Komponente die Transformation gescheitert. Andere Unternehmen haben extrem heterogene Landschaften und eine wahnsinnige Komplexität auf ihrer Architektur und scheitern quasi in Transformation dann daran, Dinge zu ersetzen und Dinge quasi die Verbindungsstücke zu sehen zwischen den einzelnen Komponenten, die sie ersetzen müssen. Also ich glaube, es hängt sehr spezifisch vom Ausgangspunkt des jeweiligen Unternehmens ab, wo der größte Hebel sitzt, also wo die größte Schwäche ist und wo der größte Hebel sitzt. In Summe kann ich aber sagen, dass was wir gesehen haben ist, wo die meisten Unternehmen Schwierigkeiten haben, ist in der Verbindung dieser Elemente, also quasi Transformation holistisch zu betrachten. Transformation wird oft immer noch zu stark als IT-Projekt oder als System-Upgrade gesehen und man nennt es Transformation. Aber dann ist der Output ist einfach nur das Gleiche, nur anders, nur in einem anderen UI. Aber es verändert sich nicht wirklich was. Und wenn man Transformation wirklich als Veränderung sieht, Veränderung des Operating Models eines Unternehmens, wie ein Unternehmen agiert, wie es schnell sich bewegen kann, wie die Dinge ausgeführt werden, die das Unternehmen ausmachen, wenn man Transformation darauf bezieht und das verbessern will, dann muss man die Dinge holistisch betrachten. Und unser Learning war ganz klar, dass die es richtig gut machen, haben das verstanden und gehen holistisch dran und bespielen alle diese Dimensionen und sind in der Lage, diese Dimensionen zu verbinden. Und das waren auch die Unternehmen, die quasi Leading Edge waren, mit uns zu arbeiten, weil wir quasi auch die einzigen im Markt sind, die so eine durchgängige Transformationsplattform anbieten. Und wir haben gesehen, dass da der Outcome und die Veränderung am stärksten durchschlagen, weil sie eben in der Lage sind, Transformation ganzheitlich voranzubringen.
Ich würde gerne mal was mit dir zusammen laut denken und ich weiß noch nicht genau, wo uns das hinführt. Ich diskutiere viel mit anderen Investoren und Unternehmern so Themen, wie kann man strategisch vernünftig wachsen. Und ein großes Thema ist natürlich auch Aufbau oder Integration von anderen Organisationen in die eigene Organisation. Und in dem Zusammenhang spielen das große Thema, und ich weiß noch nicht, ob es so ein Gespensterthema einfach nur ist, Reibungsverluste ein großes Thema. Wo hat man Reibungsverluste? Und vor allem, wie bringt man diese Innovation, die man sich ja einkauft, ja, oder Kunden, was auch immer, was so der Grund ist, also wie bringt man die Innovation in so eine große Matrix-Organisation? Und in dem Zuge, und wahrscheinlich ist es eine komplexe Antwort, ja. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein Unternehmen ist, ein mittelständisches Unternehmen und man möchte sich so ein Speedboot integrieren, ja, so ein innovatives Speedboot, wie geht man da strategisch ran? So, was ist so der erste Schritt?
wir haben das jetzt ja dreimal gemacht bei der SAP, also in meinem Bereich mit Signavio, LinaX und WalkMe. Und also im Vergleich, ne, also die Relationen, die SAP hatte zum Zeitpunkt, als wir Signavio gekauft haben, wahrscheinlich so 100.000 Mitarbeiter. Signavio hatte 350, also verschwindend gering. Wenn man so ein Unternehmen aufkauft, wir haben Public Knowledge über 1 Milliarde für das Unternehmen gezahlt, weil wir wussten, was es strategisch bedeutet für uns. Wenn man das einfach so in die Firma integriert, in eine Matrix bringt, ist es sofort tot. Weil Signavio hatte damals wahrscheinlich, keine Ahnung, 60 Seller, 5 Leute fürs Partnermanagement, 10 Leute im Support. Und das ist innerhalb der SAP so klein, dass es keinen interessiert in dieser Matrix-Organisation und damit sofort die Relevanz verliert. Deswegen war für uns klar, als wir diesen Weg beschritten haben und gesagt haben, wir müssen hier am Markt inorganisch wachsen, wir müssen das aber tun mit innovativen, agilen Unternehmen, die eine Dynamik reinbringen, dass wir das irgendwie beschützen müssen, dass wir irgendwie eine Glasglocke drüber stülpen müssen, um sie quasi vor der großen, komplexen SAP zu bewahren, erstmal. Natürlich ist es immer ein Trade-off, weil gleichzeitig will man natürlich die Skaleneffekte, die eine große Firma wie die SAP bringt, natürlich auch nutzen im Go-to-Market, im Marketing-Reach. Ne? Also da will man natürlich die Skaleneffekte heben. Und ich glaube, das war immer so ein bisschen die Balance, die wir versucht haben zu finden. Und ich glaube, rückblickend auch recht erfolgreich das geschafft haben. Wir sind damals den Weg gegangen und haben das Business end-to-end unter damals wahrscheinlich eine unerwartete Organisationsstruktur gehängt, nämlich unter den CFO, den Luka Mucic damals, der damals auch ein sehr business-minded CFO war, der sehr viel mit Kunden unterwegs war und der auch Lust hatte, quasi eine echte Geschäftsverantwortung zu übernehmen. Und deswegen hat man dort quasi so eine Art Inkubation geschaffen und konnte unter dem Luka, ich glaube, die ersten 1,5, 2 Jahre das Konstrukt wachsen und gedeihen lassen und quasi Wurzeln schlagen lassen in die SAP hinein. Das war natürlich auch dann ein bisschen meine Rolle als langjähriger SAP-Mitarbeiter, der die Firma gut kennt, die Signavio-Struktur dann zu vernetzen innerhalb der SAP. Und natürlich gibt es da Reibungsverluste. Wir mussten immer wieder drum kämpfen, zu sagen, hey, wir sind auch noch da. Ne? Wir sind zwar nicht in eurer Reporting-Linie, aber wir haben auch Vertrieb. Ne? Wir müssen auch auf der Sapphire unseren Stand haben. Hey, im Marketing, vergesst uns bitte nicht bei Messaging, wenn wir über die SAP in Summe sprechen. Wir sind auch noch da. Also man muss dann immer wieder, weil man eben außerhalb der normalen Strukturen und Reporting-Linien sitzt, muss man schon immer wieder die Hand heben. Allerdings halte ich das für das geringere Problem und das fixbarere Problem, als wenn man so eine kleine Firma quasi sofort auflöst und den Vertrieb in die globale Vertriebsstruktur, das Marketing in die globale Marketingstruktur, die Entwicklung in die Entwicklungsstruktur reingibt. Also die SAP ist funktional aufgestellt und da wäre das dann eben so. Das halte ich für sehr gefährlich, weil dann geht sofort die Identität weg und die Identität löst sich quasi auf, weil es eben zu klein ist, als dass es einen Impact quasi im Rest der SAP in diesen Funktionen dann jeweils noch hat oder irgendwelche Attention in diesen Funktionen bekommen würde. Von daher bin ich eigentlich ganz glücklich mit dem Weg, den wir gewählt haben. Natürlich ist dann irgendwann die Frage, man kann das nicht für immer separat lassen. Und wir haben so einen schrittweisen Weg gewählt. Wir haben dann nach 2 Jahren haben wir es vom Luka quasi weggenommen und wir haben es aufgeteilt. Wir haben den Go-to-Market-Teil als ein Stück, immer noch anders als den Rest der SAP, unter dem Scott Russell, damaliger Vertriebsvorstand, gelassen. Das war dann der Bereich, der bei mir hing. Und der Produktentwicklungs- und Produktmanagement-Teil, der ist in unsere Produktorganisation gewandert. Und der hing unter dem jeweiligen CEO, unter dem Gero Decker, der von Signavio kam, unter dem André Chris, der von LinaX kam. So, und wir waren aber trotzdem weiterhin die beiden Co-General Manager, also der Gero und ich für Signavio, der André und ich für LinaX, und hatten weiterhin eine gemeinsame P&L. Also wir haben quasi versucht, uns besser in die SAP zu integrieren, indem wir den Bereich aufgeteilt haben. Wir hatten aber weiterhin einige Freiheitsgrade mehr als andere Organisationen. Zum Beispiel, ich hatte weiterhin Marketing, Sales, Pre-Sales, Services, Partner Management, Operations, hatte ich weiter alles bei mir. Das ist beim Rest der SAP Line of Businesses, bei den Produktbereichen, ist das nicht der Fall. Da ist alles global verteilt. Ich glaube, wir haben so einen Zwischenweg gewählt, der in Summe, ja, glaube ich, sinnvoll war und recht erfolgreich war. Inzwischen sind wir jetzt auch mit dem Geschäftsbereich bei über 1 Milliarde Cloud-Umsatz. Von daher hat es inzwischen eine Maturity, dass es auch groß genug ist, auch in der weiten SAP-Welt quasi Attention zu bekommen. Wir haben es auch inzwischen strategisch so eingebunden, mit RISE verknüpft und eben so eingebunden, dass es so relevant ist, dass man es jetzt auch anders aufstellen kann. Und das ist jetzt, was auch jetzt passiert. Was im Übrigen dann auch der Grund war, da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass es für mich dann auch an der Zeit war, quasi dann weiterzuziehen.
Du hast was so zwischen den Zeilen gesagt und deswegen würde ich es gerne nochmal rausholen, was oft so in einem Kontext untergeht. Du hast das Wort Integrität verwendet. Und ich würde gerne mal die These in den Raum stellen, dass die Integrität zu erhalten bei solchen Akquisitionen und diese Verbindung mit den Marken oder die Identifikation, ja, mit dem Unternehmen, dass das massiv wichtig ist, weil das der Motor der Menschen ist, weiterzumachen, genau wie vorher. Ja, und sich nicht beängstigen zu lassen oder einängsten oder diesen Mut zu verlieren, weiterzumachen, auch wenn sich etwas extrem verändert von der Struktur. Weil man wird ja Teil, man wird ja aufgekauft. Ja, so. Und ich glaube, das ist ein Thema, was halt viele unterschätzen. Ja? Weil sie quasi mit Firmen wie so mit so Schachfiguren umgehen.
Und da sind wir wieder beim Thema Transformation, weil natürlich für die aufgekaufte Firma ist das eine Transformation. Und bei Transformationen spielen die Menschen eine ganz, ganz große Rolle. Und auch so die Gefühle, die Emotionen, ne? Was spüre ich dabei? Und ich kann dir da zwei schöne Beispiele nennen. Da geht es ja auch ganz viel um Rituale. Also ne, Leute identifizieren sich mit ihrer Firma, weil die Firma etwas für sie darstellt. Und sie gehen über die Grenzen, sie laufen, sie marschieren für diese Firma, weil sie wollen, dass diese Firma aufgrund ihrer Kultur, aufgrund was die Firma darstellt, was sie für Emotionen bietet und wie man sich mit ihr emotional bindet, was sie da spüren. Und das war bei jeder dieser Akquisitionen so. Die Leute stehen zu 100% hinter der Firma und sie wollen nicht, dass sich massiv etwas ändert. Sie verstehen inhaltlich den Grund der Akquisition. Sie verstehen, dass die Firma jeweils an einem Punkt war, wo die Skalierung mit einer SAP einfach viel schneller geht und der Reach und der Zugang zu CIOs viel besser ist. Also ökonomisch verstehen das alle. Trotzdem wollen sie natürlich quasi ihr Nest, ihre Umgebung nicht einfach so hergeben. Und das ist dieser kulturelle Aspekt, wo man extrem vorsichtig sein muss und wo ich sehr dankbar bin auch für die incoming CEOs, für den André, für den Dan und für den Gero, die da von Anfang an dafür gesorgt haben, dass wir, auch ich, verstehe, was sind diese kulturellen Elemente. Und zwei, drei schöne Beispiele. LinaX hat zum Jubiläum, zum fünfjährigen Firmenjubiläum, gab es Sneakers, also Nike-Sneakers, gebrandet, mit dem Namen drauf, mit LinaX drauf als Logo. Und die wurden im All-Hands-Meeting in der Ceremony vergeben. Und das war immer total das Event. Und das war für die Leute so wichtig und so emotional bindend. Und diese Sneaker, die Leute haben die getragen wie die Medaille vom Krieg. Ne? Also wirklich stolz und total drauf bedacht, das zu zeigen. Und dann kam die SAP und irgendwann kam halt, ja, das können wir nicht mehr machen. Das ist nicht im Rahmen der Procurement Policy und whatsoever. Und dann haben andere ich jetzt angeguckt, haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also, und wenn wir es privat bezahlen, ist uns völlig egal, aber es ist ein Kulturgut dieser Firma. Und wir haben drum gekämpft und wir machen es immer noch. Und solche Dinge, solche Zeichen sind extrem wichtig, ne, dass man die einfach beibehält. Bei Signavio war es etwas, das hat Signavio das Codecamp genannt. Und das Codecamp war, alle Mitarbeiter zusammenzubringen. Dann haben sie da eben programmiert und haben Go-to-Market-Sessions gemacht und haben auch ein bisschen Party gemacht, haben gefeiert. Das hat Signavio über die Jahre gemacht, als sie eine Standalone-Firma waren. Und es war Teil ihrer Kultur. Das war ein ganz wichtiges Element. Das Codecamp. Ich habe immer gehört vom Codecamp und es war ein total tolles Event. Und dann haben wir gesagt, okay, bei SAP gibt es es eigentlich nicht. Und wir haben es trotzdem gemacht. Wir haben dann auch gesagt, wir müssen ein Event machen. Wir haben das damals Together genannt, also quasi ein Wortspiel aus zusammen, together, aber auch zusammenkommen, together. Ne? Und dann war so Firecamp als Stil und also auch so ein bisschen im Branding. Und die Leute reden da heute noch davon, weil es die Fortführung vom Codecamp war. Und jetzt haben wir es wieder gemacht in Barcelona. Also ich will damit sagen, diese Anerkennung von Ritualen, von Dingen, die uns Unternehmen ausmachen, die Kultur ausmachen und auch zu akzeptieren, dass es eine quasi Subkultur innerhalb der SAP gibt, das ist ganz, ganz wichtig. Dieses nicht versuchen, alles dann reinzudrücken, was die SAP macht und so zu sein, sondern zu akzeptieren, dass man hier was hat. Weil man kauft die Firma ja genau für das, was die Firma tut und wie sie ist. Man gibt viel Geld aus, Und dann würde man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr das alles kaputt machen. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Deswegen muss man da sehr vorsichtig und sehr bedacht dran gehen. Und gerade auf diese Soft-Themen, wie kommuniziert man? Was sagt man den Leuten? Wie gibt man ihnen auch das Gefühl, dass sie gehört werden mit ihren Problem. Ich weiß noch bei Signavio die Umstellung vom CRM damals, das ging natürlich nicht anders, weil wir mussten die CRM-Daten innerhalb der SAP nutzen, aber es war schon ein Thema, weil die natürlich tief integriert waren und so gearbeitet haben und dann gab es da Themen und dann haben wir gesagt, Leute, wir gucken uns das alles an und wir haben ihnen das Gefühl gegeben, dass wir sie hören, dass sie Input geben können, dass wir auch vieles davon versuchen umzusetzen, auch wenn es final natürlich trotzdem schmerzhaft war, aber den Leuten zu vermitteln, we hear you, we listen, we care, das ist ganz, ganz wichtig und wir machen auch Dinge, um eure Kultur zu bewahren, um euch zu zeigen, dass wir das wertschätzen, wie ihr seid und wie ihr euer Geschäft betreibt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei Akquisition und Integration generell.
Also Rufen, ich sag dir jetzt mal was, wo vielleicht manche aufschreien werden, aber ich glaube, die wichtigste Position, die man bei Akquisitionen dieser Form besetzen muss, ist der Chief of Staff. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das intuitiv gemacht habt oder nicht. Und dieser Chief of Staff meiner Meinung nach muss die Brücke bauen zwischen der Matrix-Organisation und der kleinen Organisation. Deswegen genau aus der großen Organisation kommen, weil er da als bekannte Person die Hebel setzen kann. Also wie so eine Art Ambassador, dass er Sprachrohr wird in die große Organisation rein. Wenn man es andersrum macht, dann wird das nicht funktionieren, weil ein unbekanntes Gesicht von außen immer wieder, weiß ich, wie sie an so ein Hühnerei pocht und da ist es halt geschlossener Raum und da kommt man dann auch nicht wieder rein. Ich weiß nicht, ob er das bewusst oder unbewusst gemacht hat, aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Hebel, der ganz von Anfang an gesetzt worden ist, weswegen das funktioniert hat. Das ist so das, was ich von außen sehe.
Ich habe ja auch ein bisschen drüber reflektiert, die letzten, weil ich habe es ja vorhin schon angedeutet, für mich steht jetzt auch ein neuer Abschnitt an und dann überlegt man ja nochmal, ne, wie war so die Zeit und was war gut, was war schlecht. Ich würde nur die Rolle nicht Chief of Staff nennen, weil das ist, also innerhalb der SAP ist das quasi die rechte Hand eines Senior Managers. Aber ich weiß, was du meinst, nachdem du es beschrieben hast. Und ich kann dir da nur zu 100% recht geben. Bei solchen Themen braucht es Leute, die das Mutterschiff extrem gut kennen, die auch die kurzen Wege kennen, die auch, ich sag mal, diese Street Smartness haben, also wissen, was geht offiziell, aber was geht auch inoffiziell. Also, ne, also das eine ist das Regelwerk, ne, also eine Procurement Policy, aber wo man dann auch sagen kann, ja, aber ne, jetzt machen wir es mal so und probieren es mal und was kann man sich auch erlauben mal, wo kann man vielleicht auch mal ein bisschen die Regeln brechen, aber ein bisschen ausdehnen und mal ausprobieren. Ich glaube, das Tribe-Knowledge würde ich es mal nennen, ne? Also zu wissen, was ist so unter der Oberfläche, was sind die Dinge, was sind die Vibes in der Organisation, was sind die Dinge, die man machen kann, die man machen muss, um dann den Leuten das mitzugeben und auch oft so ein bisschen der Brückenbauer zu sein, wie du gesagt hast, und der Vermittler zu sein zwischen den Welten, zwischen den Kulturen, zwischen den Personen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das ist, aus meiner Sicht ist das nie eine Person. Also ich würde das nie auf eine Person beziehen, sondern es ist ein Netzwerk an Personen. Also du brauchst immer auf jeder Ebene, weil klar, ich war das auf der Senior Executive Ebene, wenn es darum ging, mit dem Board zu sprechen, war ich das. Aber wenn es darum ging, Services in APAC in die Gänge zu kriegen, dann brauchst du auch in APAC im Services-Team jemanden, der in APAC die SAP-Welt gut kennt. Und das war nicht ich, sondern das waren die Leute darunter. Also du brauchst quasi ein Netzwerk von Leuten, die helfen, diese Navigation, diese Connects zu bauen, auf allen Ebenen, bis runter in die Operative hinein. Und ich glaube, eine erfolgreiche Integration schafft es, diese Positionen mit Leuten zu besetzen, die in der Lage sind, diese Brücken zu bauen. Und das macht einen riesen Unterschied dann im Outcome dann von den Integrationen.
Das ist eine schöne Umschreibung. Es ist im Prinzip wie so ein SWOT-Team, das dafür verantwortlich ist, diese Transformation oder dieses Zusammenführen dieser beiden Einheiten zum Erfolg zu führen. So, die nächste Frage, die sich bei mir bei solchen Bildern immer wieder stellt, können wir sowas mit AI empowern? In Zukunft. Was meinst du? Können wir so eine SWOT-Einheit so einem menschlichen SWOT-Team unterschnallen, dass Integrationen noch schneller laufen können?
Also eine differenzierte Antwort darauf. Erstmal glaube ich, dass Integration ganz viel mit Emotionen, mit, wie schon gesagt, mit Kultur, mit den Menschen zu tun hat. Ich glaube, da braucht es weiterhin Menschen. Ich glaube, an der vordersten Front den beispielsweise ne, das erste Mal auf einem All-Hands-Meeting von der akquirierten Company on-site zu sein, mit den Leuten ins Auge zu gucken, mit denen zu reden, denen ein gutes Gefühl zu geben, denen Vertrauen zu geben, dass wir nicht alles kaputt machen gleich. Ich glaube, das ist eine Menschenrolle, die wird immer, das wird immer der Mensch sein. So, jetzt kommt das Aber, jetzt kommt die Differenzierung. Ich glaube, natürlich wird auch AI helfen, Dinge einfacher zu machen im Rahmen auch von Integration. Also wenn ich überlege, wie schwer wir uns getan haben, dieses ganze Know-how, was die SAP über Jahrzehnte aufgebaut hat, quasi den Akquisitionen zugänglich zu machen und sicherzustellen, dass sie verstehen, wie die SAP läuft und wie die Prozesse sind und was sie beachten müssen und wie die IT-Systeme zu bedienen sind. Also ich sage jetzt mal, der operative Unterbau, das typische Operating Model, also Prozesse, Daten, Systeme, wie kriege ich was gewuppt am Ende des Tages? Ich glaube, da wird AI massiv helfen, die Dinge auch da zu vereinfachen. Ne? Also einfacheren Zugang zu bereiten, zum Know-how, zu den Policies, einfachere Transition von hier nach da, was die Systeme angeht, was die Prozesse angeht. Ich denke, da wird AI natürlich auch einen massiven Impact haben. Wir sehen das auch heute schon, wie wir damals Signavio integriert haben vor 5 Jahren, wo es kaum AI gab eigentlich, wie wir heute mit WalkMe umgehen. Es ist ein komplett anderes Ballgame im Endeffekt schon. Ich glaube, es gibt für beides einen Platz. Also AI wird helfen, Transformation schneller und einfacher zu machen. Aber es wird auch immer eine ganz, ganz wichtige, sag mal, Soft-Komponente geben, bei der der Mensch und das Vertrauen und die Kultur und so bespielt werden muss und im Vordergrund stehen wird. Und das wird nicht weggehen.
Jetzt bist du ja genauso ein Brückenbauer gewesen, die letzten 21 Jahre. Das ist Wahnsinn. 21 Jahre ist ein ganzes Menschenleben schon. Ne? Mit 21 wird man volljährig in manchen Ländern. Also von daher. Einmal erwachsen geworden, könnte man auch sagen. Und jetzt hast du dich entschlossen, die SAP zu verlassen. So, wann war der Punkt, als du wusstest, jetzt beginnt ein neues Kapitel?
Der Punkt war wahrscheinlich irgendwann Mitte 2025. Und ich möchte vorweg schicken, das ist alles, also ist eine sehr rationale Entscheidung gewesen für mich, obwohl sie natürlich emotional sehr schwer zu treffen war, weil ich auch immer in den 21 Jahren, und die Kollegen von SAP werden es mit Sicherheit bestätigen, immer, wie soll ich sagen, sehr loyal war und das SAP-Herz sehr tief in mir schlägt und ich glaube auch immer schlagen wird. Ich werde die SAP immer auch positiv sehen und von der Seitenlinie klatschen und anfeuern. Allerdings war es für mich dann so, dass ich einfach die letzten 5 Jahre an etwas gekostet habe, was mir unheimlich Spaß gemacht hat, nämlich die unternehmerische Freiheit gestalten zu können, etwas von Null aufbauen zu können, Entscheidungen treffen zu können und am nächsten Tag, in der nächsten Sekunde in die Execution zu gehen, eben weil wir so eine End-to-End-Unit waren mit einer eigenen P&L-Verantwortung. Ich habe es ja vorhin geschildert mit einem etwas anderen Setup, so quasi eine Firma in der Firma. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß bereitet und unheimlich viel Energie gibt. Und ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, mein Thema BTM hat halt eine Reife bekommen und eine Größe bekommen, wo man wahrscheinlich zu Recht sagt, warum ist es jetzt anders als alle anderen Bereiche? Warum integriert man es jetzt nicht so wie alle anderen Bereiche? Und das war dann für mich einfach, ja, ich konnte es nachvollziehen, dass diese Frage kommt, inhaltlich. Aber persönlich für mich hätte das bedeutet, dass ich in der Art und Weise, wie ich arbeite, einfach 1-2 Schritte zurück mache von der Art, wie ich arbeiten will, von der unternehmerischen Gestaltungsfreiheit, von den Möglichkeiten, die ich quasi gehabt hätte und die SAP ist einfach so nicht aufgestellt, so wie ich arbeiten will. Und deswegen war es für mich einfach dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich akzeptiere, dass die Reise in diese Richtung geht, aber für mich ist es dann halt eher sinnvoll, dann meine Skills, meine Energie und die Art, wie ich arbeiten möchte, in einem anderen Setup einzubringen. Und wenn das Setup halt in der SAP nicht möglich ist, dann heißt es eben, muss ich halt den Schritt gehen und rausgehen. Wie gesagt, sicherlich auch emotional keine einfache Entscheidung nach 21 Jahren. Aber offen gesagt, es fühlt sich richtig, es fühlt sich gut an. Ich bin jetzt ja gerade in dieser Transition-Phase. Also ich war bis Ende Februar noch in meiner Rolle als RISE-Leader, also zuständig für die Cloud-ERP-Transformation. Den habe ich im Januar abgegeben und jetzt bin ich quasi in meiner noch im Urlaub bis Ende April und habe etwas mehr Zeit, mir Gedanken zu machen, Podcasts aufzunehmen, AI selber auszuprobieren und mich auf das, was kommt, eben entsprechend vorzubereiten und natürlich auch die Zeit einfach ein bisschen zu genießen. Nach 21 Jahren Konzernkarriere tut eine kleine Auszeit einfach auch mal gut, sich ein bisschen mehr um die Familie zu kümmern, um sich selbst zu kümmern und einfach ein bisschen durchzuatmen, ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll.
Ja, total, total. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also aus der Familie und das sind ja die engsten Verbindungen, die man hat, da schöpft man halt auch richtig Kraft, um nochmal neu durchzustarten, ne?
Absolut. Also die Familie war über die 2 Jahrzehnte immer ein starker Rückhalt, aber natürlich auch, muss man auch sagen, in so einer Rolle, in der ich die letzten wahrscheinlich 10, 12, 15 Jahre war, habe ich natürlich auch viel geopfert und dieses Opfer bringt natürlich meistens auch dann irgendwie die Familie, weil man halt viel unterwegs ist in globalen Rollen, bei so einer Firma viel arbeitet, lang arbeitet, auch am Wochenende den Kopf nicht immer frei hat und deswegen in der Tat ist es jetzt auch ein bisschen was zurückgeben in dieser Auszeit, Familie ein bisschen stärker unterstützen, als es normalerweise möglich war. Das ist auf jeden Fall wichtig und natürlich auch gegeben, weil man eben jahrelang davon profitiert hat, dass die Familie der Rückhalt war, den man braucht in so einer Konstellation.
Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich auch mit AI. Was machst du denn da so? Da bin ich immer neugierig.
Ich habe ja schon erwähnt, dass ich unternehmerisch arbeiten möchte. Und wenn man das weiterdenkt, dann ist klar, dass ich in einer verantwortungsvollen Position und logischerweise kommt die Software oder der Software-Sektor da in Betracht tätig sein möchte. Jetzt muss man natürlich aber dann sehen, was die letzten, sagen wir mal, 12, 18 Monate passiert ist in der AI-Welt. Hat natürlich schon massive Disruption allein schon herbeigeführt und aber auch natürlich massive Opportunities aufgezeigt. Ich glaube, wenn man als Senior Executive in diesem Umfeld arbeiten möchte, dann ist es extrem wichtig, selbst zu verstehen, quasi nicht nur vom Hörensagen oder von PowerPoint-Präsentationen, sondern ich meine damit selbst erfahren, was AI wirklich ist, was es wirklich macht und was es wirklich kann. Deswegen habe ich mir, vor einigen Monaten habe ich angefangen, mir das zu erstellen, aber die Execution findet quasi jetzt real-time statt. Ich habe da auch einen LinkedIn-Post neulich abgesetzt dazu, da wird es weitere dazu geben, eben quasi ein AI-Curriculum zu machen, um für mich selber beurteilen zu können, was in der SaaS-Welt ist denn Netto-Gewinner bzw. Netto-Verlierer nach vorne. Das war der ursprüngliche Scope von diesem AI-Curriculum. Natürlich habe ich das mit AI erstellt. Also ich habe quasi ChatGPT und Claude gefragt. Beispielsweise stell dir vor, ich würde als CEO einer mittelgroßen Softwarefirma anfangen wollen. Was sind die Dinge, die ich können und wissen muss? Und was muss ich hands-on wirklich gemacht haben, um beurteilen zu können, welche dieser Firmen nach vorne AI quasi Nettogewinner, Nettoverlierer sein wird? Das war der Startpunkt. Das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Das Curriculum ist inzwischen deutlich umfangreicher. Ich mache jetzt also 3 Monate, jeden Tag 3 bis 4 Stunden mit einem Budget von 200 bis 300 Euro pro Monat, weil man braucht überall die Pro-Version und so weiter, habe ich mir jetzt ein Curriculum erstellen lassen. Dann hatte ich angefangen damit und habe gemerkt, das ist im luftleeren Raum ist das nichts. Man braucht ein Objekt. Du brauchst etwas, an dem du das probierst. Und dann habe ich glücklicherweise vor 4 Jahren haben wir eine Firma gegründet. Hier hinten sieht man auch ein kleines Bild. Ich bin gerade auch in der Facility, eine Indoor-Golf-Halle in der Nähe von Karlsruhe. Und jetzt nutze ich diese Indoor-Golf-Halle quasi als das Objekt, als meine Sandbox, beziehungsweise als produktiv tatsächlich, um meine AI-Use-Cases eben anzuwenden. Also ich habe schon Chatbots gebaut, ich habe kleine Applikationen gebaut, das nächste ist jetzt Agenten zu bauen, weil wir betreiben diese Indoor-Golf-Halle quasi autark, also hochautomatisiert. Aber wir haben halt wenig Zeit, weil wir es alle nebenberuflich gemacht haben. Wir haben wenig Zeit für Marketing, wenig Zeit für Customer Service, wenig Zeit für Support. Ganz tolle Use-Cases, um eben jetzt über AI Dinge zu bauen, die mir das alles abnehmen. Weil früher haben wir 3 Monate gebraucht, um irgendwas voranzubringen, einen neuen Newsletter zu machen oder eine Kampagne Kampagne zu fahren oder Marketing zu machen für Events. Ganz tolle Use Cases, um mit AI jetzt Anwendungen zu bauen. Und mir hilft es gleichzeitig einfach viel tiefer in die Materie zu bekommen, mir quasi selbst die Finger schmutzig zu machen, runter in den Maschinenraum von AI zu gehen. Ich habe noch nie vorher mit GitHub gearbeitet oder Netlify. Jetzt wirklich auch die Dinge dann zu deployen, live zu setzen, eine Datenbank drunter zu schieben. Das war alles für mich vorher ein Buch mit 7 Siegeln. Aber inzwischen muss ich sagen, ist es total faszinierend. Ich kann abends fast nicht aufhören. Ich komme jeden Tag quasi an mein Claude-Limit, auch bei meiner Pro-Lizenz. Und er sagt dann, es wird erst morgen früh wieder zurückgesetzt. Das ist quasi der einzige Grund, warum ich dann ins Bett gehe. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich die ganze Nacht durcharbeiten, weil mich so fasziniert und wirklich auch so gepackt hat und super, super viel Energie mit sich bringt.
Spannend. Ja, willkommen im Kaninchenloch. Kenne ich.
Ja. Du machst es ja schon etwas länger und etwas ausführlicher, aber für mich war das jetzt alles neu.
Ja, aber weißt du, Ruben, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, die quasi in den Führungspositionen sind, dass wir uns genau so damit beschäftigen. Weil nur so sind wir auch in der Lage, quasi neue Unternehmensstrukturen aufzubauen. Und man braucht dieses Sam. Ich meine, mache ich ja mit der Agentur hier nicht anders. So. Wenig Leute, wenig Kapazität. Natürlich könntest du hiren, Human Resources. Das kannst du aber nicht finanzieren, so in dem Umfang. Ja. Und dann schaust du halt, wo sind denn die Sachen, die wehtun? Wo kannst du Prozesse beschleunigen? Wo kannst du Sachen unterfüttern? Wo setzt du die Menschen in Lead und schaust, dass es halt läuft? Ja. Ja, du könntest dich bestimmt ganz toll mit Marta Lusava austauschen. Sehr gute Freundin von mir. Die betreibt eine sehr erfolgreiche Golfanlage. Eine der wenigen, die wirklich richtig gut funktionieren. Die hat das auch gemacht.
In Berlin oder wo sitzt
sie? Im Norden von Berlin, in Prenten. Nicht nur eine Anlage, sondern quasi das Unternehmen besitzt mehrere Golfanlagen, auch noch in Soltau und betreiben auch Adventure-Mini-Golfanlagen. Also die haben das ganze Thema Experience auf die Golfanlage und Events, alles. Also es ist wirklich bis zum Anschlag an Mitgliedschaften ausgereizt. Also muss man andere Sales-Channels öffnen. Mit der könntest du dich bestimmt wunderbar austauschen, weil die genau das schon getan hat.
Gerne, jederzeit. Ich bin immer für Networking und gute Ideen sind immer gut. Witzigerweise, ich hatte ja gerade von dem LinkedIn-Post geredet und da habe ich es auch gestern geschrieben. Wir haben ein Chatbot hier fürs For You, für unsere Golfhalle live gesetzt und dann hatte ich das auf LinkedIn gepostet und ich sehe in meinem Dashboard, ich habe natürlich dann ein Dashboard gebaut, weil ich sehen wollte, was kommen für Anfragen rein, damit wir halt lernen, was wollen die Kunden wissen. Und dann hat einer geschrieben, hat den Chatbot gefragt, wie bist du aufgebaut? Ich würde dich gerne für meine Anlage übernehmen. Was muss ich dazu tun? Und dann habe ich so gedacht, oh, interessant. Also anscheinend unser Wettbewerb, wobei Golf-Indoor-Hallen sind ja relativ regional, ne? Deswegen, und in unserem Umkreis gibt es eigentlich niemanden. Aber ich habe dann gedacht, da versucht schon jemand quasi da reinzugehen. Dann habe ich meinen Chatbot gefragt, was er denn geantwortet hat. Ne? Weil natürlich habe ich dann jetzt Angst gehabt, dass er jetzt gleich alles. Dann hat er aber gut geantwortet, hat gesagt, nee, ich bin privat fürs For You und wenn du das haben willst, dann solltest du vielleicht mit dem Ruben sprechen, der ist Geschäftsführer vom For You. Hier ist seine Kontaktdaten. Also die Antwort war tatsächlich echt gut. Aber da siehst du schon, ne? dass natürlich der Austausch und das Networking und dann von anderen lernen und so natürlich auch in der Industrie absolut wichtig ist.
Ja, und das darf dann nicht wie bei McKinsey laufen und irgendwie das dann komplett alles ausgespuckt wird. Ne?
Ja, ich meine, da muss man natürlich sagen, und deswegen bin ich froh, dass das For You ist eine kleine Bude in Anführungszeichen. Ne? Also wenn jetzt da natürlich Security und so sind natürlich Riesenthemen, was AI angeht. Und da muss ich natürlich sagen, da fehlt mir jetzt auch noch der Unterbau. Bin jetzt nicht sicher, ob der Chatbot alle Security-Tests bei SAP bestehen würde. Deswegen ist es halt meine Sandbox und mein kleines Spiel. Es geht ja mir darum mehr, dass ich lerne und dass ich die Dinge einschätzen kann. Und wenn ich dabei dann noch was Gutes fürs For You mache, umso besser. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht mich an einen Chatbot wagen, der hochsensitive Firmendaten oder so von irgendeinem Großkonzern hat. Ich glaube, da sollte es dann schon nochmal ein paar Layer professioneller sein, als mich jetzt da dran zu setzen.
Ja, definitiv. Also AI braucht einen Laufstall, einen richtig dicken Laufstall. Ja.
Absolut.
Ja. Ja, spannend. Was glaubst du denn, weil du dich ja da sehr intensiv mit beschäftigst, welche Fähigkeiten müssen Führungskräfte heutzutage entwickeln?
Also du meinst jetzt im Kontext, wie sich, weil AI so viel Veränderung bringt und
weil diese Technologie ja so relevant geworden ist, ja.
Ja, ich glaube, Führungskräfte werden nach vorne weniger aufgrund von ihrer, sag jetzt mal, fachlichen Expertise, ihres Domain-Knowledge, weil sie der beste Experte waren in ihrem Feld, quasi befördert oder relevant werden, sondern ich glaube, Führungskräfte nach vorne, also zum einen werden, was wir heute wahrscheinlich die Soft Skills nennen, werden noch relevanter werden. Also wie schaffe ich es, eine Mannschaft zu motivieren? Wie schaffe ich es, eine strategische Ausrichtung auch sauber zu kommunizieren? Also die Übersetzung zu machen von ich weiß, wo wir hinwollen zu ich kann es darstellen, ich kann es erklären, ich kann es auf einer Bühne mit einer Präsenz rüberbringen, ich kann die Leute mitnehmen und motivieren. Ich glaube, diese Dinge werden deutlich wichtiger werden, als wir sie heute haben. Ich meine, es ist heute auch schon relevant, aber die Schwelle des Umsetzens wird so viel niedriger werden. Also Zugang zu Wissen, ne, ist nicht mehr relevant. Die Schwelle des Umsetzens, also wenn ich sogar einen Chatbot bauen kann, der quasi vor einem Jahr zwei linke Hände technisch hatte, den live setzt und da auf eine Website einbindet und eine Datenbank drunter baut, dann weißt du, was ein Experte in dem Umfeld machen kann. Ne? Also das heißt, ein Senior Manager muss nach vorne, wird sich nicht mehr sehr stark differenzieren können, indem er in der Lage ist, quasi technische Dinge oder Wissen bereitzustellen, sondern indem er steuert, indem er in der Lage ist, eine Vision zu setzen. Und ich glaube, was heute auch noch unterschätzt wird, ist diese Agilität, die Notwendigkeit, dass ein Mensch sich immer wieder neu quasi orientiert, sich weiterentwickelt, sich neu ausrichtet. Ich glaube, diese Agilität war in der Vergangenheit nicht so notwendig. In der Vergangenheit war man safe, indem man seinen Stiefel quasi weitergemacht hat. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, also auch im AI-Thema, als ich mein Curriculum gemacht habe, wenn ich das vergleiche, ist 3 Monate her, mit wo AI heute ist, das sind schon wieder Welten. Also das Curriculum muss das jede Woche quasi anpassen, all das, was neu passiert ist. Und ich glaube, diese Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden und immer wieder in der Lage sein, sich auch neu auf Dinge einzulassen, neue Konzepte, neue Ideen aufzunehmen, ich glaube, diese Agilität, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor nach vorne. Und offen gesagt, also gerade junge Menschen, die heute in die Karriere starten und so, ich glaube, die werden ein ganz anderes Bild brauchen und einen anderen Berufsweg und einen Karriereweg auch bekommen, als wir es hatten. Also bei uns war es damals, du hast dich gezeigt über Performance in deiner Domäne. Du warst gut in dem, was du executed hast. Du bist aufgefallen, indem du tolle Präsentationen gemacht hast, indem du Wissen gebündelt hast und irgendwie um. Das wird nach vorne wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig sein, sondern Kreativität, ne, Marketing, Messaging, Kommunikation, wie vermittle ich was, wird viel wichtiger werden. Deswegen, also offen gesagt, da mache ich mir dann schon so meine Sorgen. Wir haben es im Vorgespräch ganz kurz angerissen, wie auch die Themen, ne, Studium, Ausbildung, Schule, also wie die kommende Generation auf diese neuen Anforderungen vorbereitet werden. Also heute sehe ich da noch relativ wenig. Ich hoffe, dass das über die Zeit besser wird. Aber ich denke, die Anforderungen wandeln sich massiv. Nicht nur auf der Führungsebene, sondern quasi den kompletten Stack runter bis zum normalen Mitarbeiter.
Ja, und jetzt die spannende Frage. Weißt du schon, was kommt? Was reizt dich denn so am meisten? Was soll deine neue Mission sein? Was reizt dich so? Wo würdest du denn jetzt gerne ansetzen? Wieder großer Corporate? Oder würdest du?
Ja, ich habe mir erstmal selbst einen Entscheidungsbann auferlegt. Also ich werde nichts unterschreiben oder auch entscheiden bis Ende Mai. Einfach, weil ich zum einen diese Pause möchte, runterkommen möchte und auch in dieser Phase jetzt nicht so lebensverändernde Entscheidungen treffen möchte. Zum Zweiten, weil ich das AI-Curriculum durchziehen will, weil ich glaube, ich muss erst ein gewisses Wissen aufbauen und noch mehr Erfahrungen sammeln in dem Umfeld, um auch fundierte Bewertungen treffen zu können, beispielsweise von potenziellen Firmen, die ich potenziell leiten, führen oder teilhaben würde, wie die aufgestellt sind. Deswegen werde ich jetzt momentan nichts entscheiden. Ich führe natürlich viele Gespräche und bin gut vernetzt im Markt. Die Richtung ist für mich eigentlich, ist weniger festgelegt, was es ist, sondern mehr so, also die Kriterien für mich sind, es muss unternehmerisch gestaltend sein. Also ich will Impact haben können, ich will Dinge entscheiden können, ich will Dinge auch schnell umsetzen können. Das heißt, ich werde jetzt nicht von einem Konzern zum nächsten Großkonzern gehen. Das wäre für mich, ist die SAP ist ja ein toller Konzern und dann müsste ich nicht da weggehen, sondern es wird wahrscheinlich 1-2 Nummern kleiner werden, dafür aber agiler. Es muss an so einem Schwellenpunkt sein. Also ich würde gerne was finden, wo man mit einer gewissen Veränderung, mit einem gewissen Impact jetzt auch quasi die nächste Stufe erreichen kann. Also etwas Transformatorisches, nenne ich es mal. Das wäre mir wichtig. Und natürlich sollte eine Offenheit zu AI da sein. Ich glaube, Ich kann mir nicht vorstellen, in eine Firma zu gehen, jetzt, ich sag mal, ganz alte Industrie und da sehr oldschool und wenig Bereitschaft von Veränderung und Dynamik. Also es muss schon eine gewisse Dynamik sein. Das ist eher so die Richtung. Ansonsten bin ich jetzt nicht festgelegt. Vor einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich gesagt, es wird auf jeden Fall Software werden. Das bin ich inzwischen gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, bei Software, wenn es Software wird, dann wird es AI-heavy sein. Also dann würde es wahrscheinlich eher was AI-native sein, wo ich vielleicht helfen kann, das weiter zu skalieren, aufs nächste Level zu bringen. Aber ich muss inzwischen auch sagen, kann mir auch gut vorstellen, in Bereiche zu gehen, die nicht Software sind, sondern die quasi eine Core-Business haben, aber jetzt durch AI eine Möglichkeit entsteht, dieses Core-Business neu zu denken und auf eine neue Ebene zu bringen und dabei zu helfen, eben so einen transformatorischen Impact zu haben. Sowas könnte ich mir inzwischen auch gut vorstellen, da bin ich auch in Gesprächen. Genau, also das erstmal ergebnisoffen und offen gesagt, also mein persönlicher Plan ist, erst im Spätjahr, also so Richtung Oktober, November, also nach 6 Monaten Pause, wieder operativ tätig zu werden. Wir wissen beide, wie das ist, wenn natürlich die tollste Opportunity vorbeikommt, dann werde ich wahrscheinlich mir schwer tun, Nein zu sagen, auch wenn es früher wäre. Aber so jetzt ist erstmal der Plan. Mal schauen, wie gut wir den einhalten können.
Spannend. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du dahin gehst, wo du und deine Familie, das ist halt auch wichtig, dass ihr damit richtig happy werdet, ja, dass ihr einen guten nächsten Schritt macht.
Und bis dahin kann ich mich ja austoben im For You und baue noch ganz viele Agenten und automatisiere AI das For You soweit, dass wir hier die beste Customer Experience im Indoor-Golf, im Umkreis von Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim bieten können. Wird mir auch nicht langweilig werden und werde da weiterhin viel Spaß dran haben.
Ja, großartig. Ruven, ich frage alle zum Abschluss dieses Podcast Leaders and Missions weiter lernen und nehmen alle irgendwie immer irgendwas mit, spannenderweise. Das ist so das Feedback, was wir bekommen von unseren Hörerinnen. Gibt es so ein Ritual, so ein Hack oder so ein Learning, das du mit anderen Leadern teilen möchtest, ja, was deinen beruflichen Alltag massiv positiv beeinflusst hat?
Ja, ich habe da, du hast mir es ja vorher schon gesagt, dass die Frage kommt und ich war ja auch schon zweimal bei dir. Also ganz offen gesagt, ich habe keinen Hack, keinen Magic Moment oder Influence, den ich teilen kann. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich glaube, was mich über meine Karriere begleitet hat und was mir geholfen hat, war eine gewisse Offenheit und eine gewisse Agilität zu haben, neue Dinge quasi zuzulassen und das quasi ongoing, also ein Mindset zu haben, was open-minded, also und das, damit meine ich jetzt nicht irgendwie Diversity, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir primär darum, quasi als Mensch, wenn man auf Dinge schaut, immer nach vorne zu gucken und offen zu sein für positiv nach vorne gerichtete Veränderungen, die oft natürlich technologiegetrieben ist, ne, wo man einfach so ein bisschen so ein Wissensdurst hat und so ein Hunger für Veränderung und immer quasi in die Innovation will und versucht immer ein bisschen Leading Edge zu sein. Ne? Du hast es vorhin gesagt, wir als Leader, wenn wir es nicht machen, wer soll es denn dann machen? Ne? Also ich glaube, wir als Leader sind da auch dazu verpflichtet, irgendwo zu versuchen, diese Agilität, diese positive, nach vorne gerichtete Entwicklung voranzubringen. Und ich glaube, umso mehr mit dem AI-Zeitalter wird dieses Thema noch viel wichtiger werden. Also mein Hack quasi wäre jeden Tag zu versuchen, irgendwie was Neues zu machen, irgendwie was Neues zu denken, was Neues zu lernen oder zumindest was Neues aufzunehmen, zu verstehen, um sich dann ja verändern zu können in die positive Richtung.
Ja, unterstreiche ich. Das ist schön. Und vielleicht für alle, die dich nicht so gut kennen, also was ich an dir so schätze, ist, dass du das sehr, also dass du neugierig bist, aber sehr demütig dabei. Ja, und damit bleibst du mit egal wem auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist super wichtig, einfach nochmal zu betonen. Weil ich glaube, da liegt die Kraft der ganz Großen drin hinterher. Ja, und und dann laufen die Menschen mit dir, die gehen mit dir.
Ich glaube, ich hatte gute Vorbilder auf meiner eigenen Karriere. Ich habe viel gelernt von Leuten, denen ich gerne gefolgt bin und habe versucht, so zu sein wie diese Vorbilder. Und da, ich glaube, das ist mal ein guter Ratschlag, weil denen, denen man selber gerne folgt, haben meistens charakterliche Züge, die dann einem selbst auch helfen, wenn man selber zum Leader wird. Von daher ist das wahrscheinlich kein schlechter Ratschlag.
Ja, das ist total schön. Das sage ich meinem Team immer. Sei der Mensch oder der Leader, der du selber sein würdest, ja, genau, den du gerne selber hättest. Ja.
Genau. Ja. Ja. Absolut.
Ich danke dir für deine Offenheit, für deinen ehrlichen Diskurs. Das schätze ich sehr an dir, auch wenn man in Diskussionen, das haben wir heute nicht getan, aber wenn man in Diskussionen reinsteigt, wo man sich vielleicht reibt, aber dadurch kommt man ja auch insgesamt halt sehr weiter. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bin gespannt, wo der Weg dich hinführt.
Vielen Dank, Caroline, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, wieder hier zu sein. Ich freue mich auch, nochmal zu kommen und nochmal ein Update zu geben, wo es dann die Reise hingeht. Und ansonsten kann man es natürlich dann auch auf LinkedIn verfolgen, wer will. Dann vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.